Unser Anfang geschehe im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zur Andacht in Corona-Zeiten für den Sonntag Trinitatis. So viele Sonntage im Kirchenjahr sind nach diesem Feiertag benannt, der 1. bis zum 17., 18., 20. Aber es ist eigentlich das schwierigste Kapitel, das wir haben, auch im Vergleich und im Gespräch mit anderen Religionen. Der eine Gott, der alles geschaffen hat, wird bei uns Christen in drei Personen verehrt. Dem Vater, dem Schöpfer, dem Sohn, der durch sein Leiden und Sterben unser Leben erlöst hat, und dem Heiligen Geist, der uns begleitet. Und dieses klassische Bild, das Theologen vor fast 2000 Jahren einmal erarbeitet haben, ein Wesen und drei Personen, die doch eins sind, ist für unseren menschlichen Verstand ganz schwierig zu erkennen. Jetzt am Sonntag Trinitatis begleitet uns eben in dieser Reihe Psalmen in Corona-Zeiten der Psalm für diesen Sonntag. Und es sind die Verse 1 bis 8 aus dem 113. Psalm.
Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Der Herr ist hoch über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht, soweit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der oben thront in der Höhe, der niederschaut in die Tiefe, auf Himmel und Erde, der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz, dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volkes.
Luja, Sogi, sagt so mancher in Südbayern, wenn ihm irgendetwas gefällt oder gerade nicht gefällt. Luja, Sogi, sagt Alois Hingerl, der Münchner im Himmel, als Vorbild für all diejenigen, die dieses Wort so verwenden. Aber das Hallel, das Halleluja, das Hallel lobt, Hallelu, lasst uns loben, Halleluja, lasst uns Gott loben, das ist natürlich sehr viel älter als die Geschichten vom Münchner im Himmel. Lobt Gott, eine Aufforderung, die da im ersten Vers ganz am Anfang steht. Lobt ihr Knechte des Herrn. Haben wir ein schwieriges Wort mit drin. Paulus schreibt, es ist euch nicht gegeben ein knechtischer Geist, und doch steht hier in diesem Psalm, lobt ihr Knechte des Herrn. Wollen wir Knechte sein? Normalerweise sagt jede einzelne Seele, nee, Knecht möchte ich nicht sein. Aber wenn man die Gegenfrage stellt, wollt ihr Herren sein, dann sagen viele, ja, das wollen wir, nur macht es Sinn? Es gibt tatsächlich nur einen Herrn, der über allem steht. Und das Problem von uns Menschen ist in vielfältiger Weise, dass wir an der falschen Stelle versuchen, Herren zu sein. Und deswegen ist vielleicht das Wort Knecht für uns sogar das Richtigere, gerade wenn man es in seinen geschichtlichen Zusammenhang stellt. Jemand, der in den vergangenen Zeiten auf einem Bauernhof als Knecht gearbeitet hat, der hat ganz genau gewusst, für ein ganzes Jahr habe ich Auskommen, habe ich Versorgung, habe ich Kost und Logis, habe ich meinen Arbeitsplatz sicher. Ich arbeite für den, der mein, in Anführungszeichen, Herr ist, und gleichzeitig weiß ich auch, dass dieser Herr für mich sorgen wird in diesem umrissenen Zeitraum. So ist es mit den menschlichen Herren. Die sorgen für ihre Knechte in klar umrissenen, begrenzten Zeiträumen. Aber Knechte des Herrn, der eben wie in der Bibel groß geschrieben ist, des einzigen und höchsten Herrn, die haben diese Sicherheit der Sorge und der Fürsorge ihr ganzes Leben lang und drüber hinaus. Und das ist, so fordert unser Psalmbeter auf, eben auch Grund, diesen Herrn, Gott nämlich, zu loben. Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Die Aufforderung, den Namen des Herrn zu loben, die begegnet uns an vielfältigen Stellen. Interessant ist dieses von nun an bis in Ewigkeit. Das ist eine Formulierung, die sagt, es gibt einen Anfangspunkt, aber ab dann zählt es bis in die Unendlichkeit hinein. Das ist ein schönes Wort, weil es auch sagt, wir Menschen können unsere Beziehung zu Gott jederzeit, unser ganzes Leben lang, immer wieder auf eine neue, auf eine bessere, auf eine gesündere Basis stellen. Wir können uns jederzeit auf die Suche machen, diesen Gott zu finden und mit ihm in Verbindung zu treten. Und dann aber auch für den Rest unseres Lebens, von nun an bis in Ewigkeit. Jesus hat da ein schönes Beispiel gegeben beim Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Die ersten fangen früh um 6 Uhr an zu arbeiten, mit denen ist ausgemacht, ihr bekommt einen Silbertaler als Lohn. Die letzten kommen um 12 Uhr oder gar um 3 Uhr nachmittags und hätten dann nur noch 3 Stunden zu arbeiten, aber alle bekommen den gleichen Lohn. Es ist also zu jeder Zeit möglich. Früh im Leben, in der Mitte des Lebens, auf dem Höhepunkt des Lebens oder auch im Herbst des Lebens seine ganz persönliche Beziehung zu Gott zu beginnen, um dann den gleichen Lohn zu empfangen. Im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg ist das der berühmte Silbergroschen, so wie es Luther übersetzt. In Wirklichkeit und über das Gleichnis hinaus ist es der Lohn, den wir Menschen erhalten können, nämlich das ewige Leben. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Es gibt Sätze, die erinnern einen in der eigenen Lebensgeschichte an kleine Schlüsselmomente. Und ich weiß noch, im Religionsunterricht der ersten Klasse, und das ist bei mir ja schon ein paar Jahre her, war das der erste Kanon, den wir als Kinder gelernt haben und singen sollten. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Und weil das bei mir so eine Urerinnerung ist, lade ich Sie ein, hören wir ihn uns einmal an, gesungen von 4 wirklich guten Solisten. Hat es Ihnen auch so gefallen wie mir? Ein wunderschöner Kanon. Und ein Kanon ist ja nicht nur eine Ansammlung von Stimmen und Solisten, sondern wenn verschiedene Stimmen das Gleiche singen und sagen, zeitlich versetzt, in einer ganz besonderen Art und Weise, dass eine ganz wirklich wahrnehmbare Harmonie entsteht, das tut der Seele gut. Einen kleinen Stolperstein beinhaltet unser Vers allerdings noch. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Solang also Tageslicht herrscht. Wie ist es denn in der Nacht? Wie ist es bei Licht gesehen sozusagen des Nachts mit dem Lob Gottes? Es gibt im Deutschen ja das schöne Sprichwort, im Dunkeln ist gut munkeln. Nein. Auch im Dunkeln ist Gott gut loben. Der Herr ist hoch über alle Völker, seine Herrlichkeit reicht so weit der Himmel ist. Das ist eine ganz tiefe Erkenntnis für uns Menschen. Wir sind ja oft in der Versuchung zu meinen, wir hätten alles Heft in der Hand. Wir wären diejenigen, die entscheiden. Wir wären diejenigen, die alles umreißen können. Und plötzlich ist da jemand, der extrem drüber schaut, der weitaus mehr Durchblick und Überblick hat als wir Menschen, der so überragend ist, dass wir seine Perspektive gar nicht richtig fassen können. Es ist Gott, der überragend ist. Menschen können das niemals sein. Und das ist ein großer Irrtum, der unter uns Menschen manchmal vorherrscht, dass der eine oder andere überragend sei. Da gibt's Idole, denen man nacheifert, denen man ein Fan ist. Das ist alles falsch. Menschen sind niemals überragend. Der Einzige, der wirklich überragt und größer ist und stärker ist und mit viel mehr Liebe ausgestattet ist, das ist Gott, der Herr. Im nächsten Vers heißt es, wer ist wie der Herr, unser Gott, der oben thront in der Höhe? Wer ist wie Gott? Die Antwort ist ganz einfach. Keiner. Kein Mensch, kein anderes Wesen kann Gott das Wasser reichen. Und was ich ganz lustig finde, ist, diese Frage, wer ist wie Gott, lässt sich auf Hebräisch übersetzen und dann kommt plötzlich Michael heraus. Der Erzengel, der für Gott streitet, der derjenige ist, der für den himmlischen Herrn auch schwierige Aufgaben erfüllt, wörtlich übersetzt heißt, wer ist wie Gott? Keiner, niemand, kein einziger, denn Gott, der Herr allein, ist unvergleichlich. Der niederschaut in die Tiefe auf Himmel und Erde. Nicht nur die Frage eben, wer ist wie Gott, sondern auch die Frage, wo ist Gott? Und das haben wir als Kinder gelernt. Der liebe Gott, der ist oben im Himmel. Er ist der Herr im Himmel, jawohl. Aber dieser Vers geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, Gott ist nicht im Himmel, sondern er ist über dem Himmel. Er schaut hinab in die Tiefe auf den Himmel, der tief unter ihm ist, der Ort, auf den wir hoffen, an dem wir unser ewiges Leben verbringen dürfen, und die Erde, die noch 3 Etagen tiefer liegt. Er ist der Herr über die Himmel und nicht der, den wir im Stoßseufzer manchmal benennen, Gott im Himmel. Nein, Gott über dem Himmel und sogar Gott über den Himmel. Es gibt ja in manchen Religionen auch dieses Stufenmodell, es gibt Himmeletagen sozusagen und das kennen wir im Übrigen auch. Wenn jemand gerade ganz besonders glücklich ist, sagt man, der ist im 7. Himmel. Und Gott, der Herr, der ist weitaus drüber. Über dem 70., über dem 700., über dem 7000. Himmel schaut er auf alles, was ist und blickt es an, manchmal mit Wohlgefallen, aber manchmal leider Gottes auch mit einem Stirnrunzeln. Was macht er? Unser Vers, der als nächster folgt, gibt da eine weitere Information. Er richtet den Geringen auf aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Der Arme im Schmutz. Diese Lebenswirklichkeit haben viele unserer Zeitgenossen. Nicht unbedingt in unseren Breiten, aber wenn wir über den Globus schauen, viel zu viele Menschen liegen in ihrer Armut im Staub. Gott hebt sie auf. Und Menschen im Staub der Armut und der Not liegen zu lassen, ist also absolut widergöttlich. Zuzuschauen, wie Menschen in Dürre und Hungersnot vergehen und nichts zu tun, ist gegen den göttlichen Willen. Er ist also, unser himmlischer Vater, ein Gott der Gleichberechtigung. Die Geringen werden aus dem Staub erhoben. Er ist kein Gott der Gleichmacherei, das nicht. Aber er will, dass es allen Menschen gleich gut geht und dass sie aus dem Staub auferstehen. Das Gegenstück davon liefert unser nächster Vers. Dieser, der Geringe, der aus dem Staub aufgehoben wird, den setzt er neben die Fürsten seines Volkes, so heißt es im 8. Vers. Gott ist es wichtig, dass sich Menschen auf Augenhöhe begegnen. Es gibt keine Gleichen und keine noch Gleicheren, keine Besseren und keine Allerbesten. Es gibt Menschen, es gibt Geschöpfe Gottes, die an jedem Platz, den Gott ihnen in ihrem Leben zuweist, das Richtige tun dürfen und gleichzeitig sich hüten sollen vor Hochmut oder Überheblichkeit. Warum ich das jetzt so sage? Ich versuche mich ja normalerweise in meinen Predigten aus dem Alltagsgeschehen herauszuhalten. Aber manche Geschichten, die gehen mir so gegen die Hutschnur und so gegen mein Gefühl von Geschöpflichkeit und Menschenrecht, dass ich sie doch erwähnen muss. Da gibt es einen Menschen, der sich für das größte Genie des Jahrhunderts hält und gleichzeitig auch im Moment der mächtigste Mensch dieser Welt ist. Man muss die Vorgeschichte sehen. Da geht der glatt mal in eine Kirche, der amerikanische Präsident damals noch nicht, aber bald davor, und hat so wenig Ahnung, dass er auf die Hostie, die, weil die Amerikaner ja, was Hygiene betrifft, weitaus vorsichtiger sind, als wir es sind, in Amerika wird in vielen Kirchen die Hostie nicht von der Hand des Pfarrers in die Hand des Gemeindeglieds gelegt, sondern sie wird auf einem kleinen Tablett dem Gemeindeglied gereicht. Und so hat man damals dem Donald Trump auf einem kleinen silbernen Tellerchen die Hostie gereicht, dass er den Leib Christi nehmen könne, und er lässt ihn liegen und legt eine 20-Dollar-Note drauf. Keine Ahnung von dem, was in Kirche geschieht. Dann gibt es so eine Szene, wo ein Fernsehmoderator ihn fragt, Herr Präsident, können Sie uns mal sagen, was Ihre beiden liebsten Bibelverse sind? Und anstatt, dass er zwei nennt, weil er keine weiß, sagt er, da möchte er jetzt nicht ins Detail gehen. Bei Nachfragen merkt man keine Ahnung von nichts. Und ein solcher Mensch, dem Glaube, dem Gott überhaupt nichts wert sind, der sich selber vergöttlicht und sich selber als halb bis dreiviertel bis ganz Gott sieht. Ein solcher Mensch befiehlt Sicherheitskräften, friedliche Demonstranten von dem Vorplatz seiner Kirche zu vertreiben mit Gummiknüppeln und Gummigeschossen und Tränengas, um dann sich hinzustellen vor einer Kirche, eine Bibel hochzuhalten, ein Buch, von dem er keine Ahnung hat, um seine frommen Christen in Amerika auf seine Seite zu bringen. Da kann ich nur sagen, arme Christen, die sich von solch einem Schmierenschauspiel täuschen lassen. Es gilt bei uns, es gilt überall auf der Welt. Halleluja, lobet den Herrn. Lobet den Namen des Herrn, niemand anderes. Gott allein gebührt die Ehre. Und auf Erden soll getreu dem englischen Gruß an Weihnachten Frieden herrschen, bei allen Menschen seines Wohlgefallens. Frieden auf Augenhöhe. Denn allein Gott ist der, der weit über den Menschen steht und unter uns Menschen. Hat keiner das Recht, sich über andere Menschen zu erheben. Wenn wir das verstehen, wenn wir das leben, dann geben wir Gott die Ehre und schaffen Frieden bei uns Menschen, die wir dann auch alle Menschen seines Wohlgefallens sind. Amen. Lieber himmlischer Vater, wir erleben im Moment so viel Unruhe auf dieser Welt. Auf der einen Seite gibt's die Ängste wegen der Corona-Infektion, auf der anderen Seite gibt's innere Unruhe, weil irgendwelche Unruhestifter dumme Gedanken in die Herzen der Menschen legen und Verschwörungstheorien verbreiten. Und wir sind unruhig, weil wir sehen, wie grausam Menschen gegenüber Menschen sein können. Wo ein Mensch sein Knie so lange in den Nacken eines anderen drückt, bis dieser qualvoll erstickt. Und das Ganze im Namen des Staates, der für Ordnung sorgen soll, der dafür da ist, zwischenmenschliches Leben zu organisieren. Bilder, die uns komplett verstören. Und dann sehen wir die Bilder von Menschen, die auf die Straße gehen und Gerechtigkeit einfordern und andere, die Militär und Gewalt gegen sie aufbringen und sie versuchen zu kriminalisieren. Wir wissen, Gott, auf dieser Erde gibt es keine endgültige Gerechtigkeit und wir hoffen auf die Gerechtigkeit, die bei dir gilt. Aber wir bitten dich, verändere du die Herzen der Menschen, dass sie sich zumindest bemühen, Gerechtigkeit in deinem Sinn ansatzweise auf deiner Welt zu verwirklichen. Wir bitten dich um deinen Schutz, den Schutz vor Krankheit, den Schutz vor Not, aber auch den Schutz vor Verführung und Dummheit, damit wir unser Leben in deinem Sinn gestalten können. Wir wissen uns gehalten von deiner Hand. Wir wissen, dass unsere Lebenskraft nicht aus uns selbst kommt, sondern dass sie Teil deiner göttlichen Kraft ist. Und deshalb bitten wir dich, Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.